Jetzt zum vierten und letzten Punkt, die gegenwärtige Gesundheitsreform. Die Ausgangslage dieser Gesundheitsreform ist die gerade skizzierte. Die Beitragssätze sollen nicht steigen, sondern sinken, damit die Lohnbelastung der Unternehmer sinkt. Aber dieses Sinken der Beitragssätze darf nicht zur Schädigung der anderen Unternehmer führen, nämlich derer, die in der Gesundheitsindustrie ihr Geld machen. Das unterscheidet nämlich die Gesundheitskassen von der Renten- und der Arbeitslosenkasse. Während bei der Renten- und der Arbeitslosenkasse ja nur die Betroffenen auf der anderen Seite stehen und von den Geldern, die an sie ausgezahlt werden, irgendwie über die Runden kommen können, muss bei der Gesundheitskasse eine ganze vom Staat als Wachstumsbranche, als national wichtige Wachstumsbranche definierte Gesundheitsindustrie ihre Gewinne machen. Während deswegen bei Arbeitslosen- und Rentenversicherung es Usus ist, dass man mit dem Sinken des Geldes in den Töpfen einfach ständig den Rentnern eine Nullrunde nach der anderen verpasst, verbietet sich dieser Umgang bei den Krankenkassen schon. Und zwar natürlich nicht deswegen, weil wenn man die Beiträge dauernd steigert und die Leistungen dauernd senkt, das für die Leute eine ungünstige Sache ist, sondern deswegen, weil an dem Geld, was die Krankenkassen auszugeben haben, die Gewinne dieser ganzen Gesundheitsindustrie hängen. Ja, ich habe es am Anfang schon gesagt, ihr erinnert euch vielleicht noch dran an die Zahlen. Die Gesundheitsindustrie macht gute 10% vom Bruttosozialprodukt aus und ist eine Industrie, die größer ist als alle Automobil- und Energiehersteller in Deutschland zusammen. Hat für das Wachstum in Deutschland damit schon einiges an Gewicht. Die soll durch die Beitragssenkungen nicht leiden. Wie geht das? Es muss von woanders Geld in den Topf. Einerseits kann man es natürlich vom Nettolohn holen und das wird ja auch ständig gemacht. Also das Krankengeld ist schon einseitig von den Unternehmern auf die Arbeitnehmerseite umgebucht worden. Da sind die mit einem Federstrich mit 3,5 Milliarden zusätzlich belastet worden. Das Sterbegeld ist gestrichen worden. Die Praxisgebühr beim Arzt ist eingeführt worden. Höhere Zuzahlungen zu Medikamenten sind beschlossen worden. Viele Medikamente sind gestrichen worden. Die müssen die Leute jetzt selber kaufen. Das sind alles Arten und Weisen, wie Geld vom Nettolohn geholt wird, nachdem er seine Beiträge zu den Krankenkassen schon abgeliefert hat. Das hat aber, wie gesagt, die Grenzen, dass so viel ist an diesem Nettolohn nicht dran, dass man von ihm so viel holen könnte, dass die Gewinne der ganzen Gesundheitsbranche davon finanziert werden könnten. Also muss doch wieder der Bruttolohn ran. Aber der Bruttolohn jetzt nicht in seiner Eigenschaft, dass er bei den Unternehmen als Lohnkosten zu Buche schlägt, sondern als Steuermittel. Der Staat speist zusätzliche Steuermittel in die Krankenkassen ein. Diese Steuermittel sind aber für diesen Zweck, wie oben schon mal erwähnt, eigentlich zu schade. Mit dem Geld, was der Staat schon aus seiner Wirtschaft abgeholt hat, weiß er eigentlich was Besseres anzufangen. Also werden zwar Steuermittel in den Topf eingespeist, das soll aber auch nur in begrenztem Maß passieren. Also wird beschlossen, man muss mehr Wettbewerb ins Gesundheitswesen reinbringen, um sogenannte Produktivitätsreserven zu mobilisieren. Diese ganzen widerstreitenden Interessen, einerseits die Lohnnebenkosten dürfen nicht steigen, andererseits der Nettolohn ist nur begrenzt belastbar, drittens Steuermittel sollen nach Möglichkeit auch nur so wenig wie möglich aufgewendet werden. Also muss mehr Wettbewerb her, denn dieser Wettbewerb macht ja vielleicht die ganze Sache effektiver. Diese ganzen widerstreitenden Interessen unter einen Hut zu bringen, dieser Versuch hat dieses neue Ding namens Gesundheitsfonds aus der Taufe gehoben. Der geplante Gesundheitsfonds, der sammelt Geld aus den Beiträgen ein, aus festgesetzten Beiträgen, und verteilt das eingesammelte Geld als Kopfpauschale, modifiziert durch Alter und Krankheit, an die Krankenkassen. Die Krankenkassen kriegen also in Zukunft Kopfpauschalen für ihre Versicherten. Das ist der Versuch, die Ausgabensteigerungen zu deckeln. Denn die Kopfpauschalen sind ja festgelegt. Die Krankenkassen sollen jetzt mit dem Geld, was sie erhalten, in einen Wettbewerb eintreten. Wie soll dieser Wettbewerb gehen? Auf der Einnahmeseite haben die Krankenkassen nichts in der Hand. Da kriegen sie, wie gesagt, diese Kopfpauschalen. Der Wettbewerb, den sollen sie jetzt darum führen, dass sie auf der Ausgabeseite versuchen, ihre Ausgaben so weit wie möglich zu begrenzen, um, wenn ihnen was übrig bleibt, einen Teil dieses Eingesparten wieder als Prämien an ihre Versicherten auszuschütten, um sich damit im Vergleich zur Nachbarkrankenkasse attraktiver zu machen. Damit sie überhaupt die Möglichkeit haben, auf der Ausgabeseite Kosten zu sparen, werden ein paar Neuerungen eingeführt. Sie können mit Apotheken und Ärzten Sonderverträge führen. Sie können um Rabatte streiten. Sie können miteinander fusionieren, um ihre internen Kosten zu senken. Und wenn das alles nicht dazu führt, dass sie mit ihrem Geld auskommen, dann können sie umgekehrt von ihren Versicherten Zusatzprämien erheben. Das ist der Versuch der Regierung, diese oben genannten widerstreitenden Interessen unter einen Hut zu bringen. Vertreten wird das damit, verkündet wird, das führe zu einer Effektivierung, die zum Wohle der Versicherten wäre, zum Wohle des Patienten. Der hätte den Vorteil davon, wenn mehr Wettbewerb mehr Effektivität ins System bringt. Das ist eine glatte Lüge. Und zwar, weil, wenn zum Beispiel mit Ärzten über Sondervereinbarungen billigere Leistungen ausgehandelt werden, dann führt das dazu, dass die Ärzte, die ja schließlich auch Geschäftsleute sind, dieses weniger Geld im Einzelfall durch die größere Masse zu kompensieren trachten. Entweder ihr Durchsatz wird höher, das, was sie mit jedem Einzelnen machen, insofern schlampiger, weniger zeitaufwendig, oder sie streichen ihrerseits die Leistungen, die sie ihrer Kundschaft dafür zukommen lassen. Insofern wird das, was da als Leistung verbilligt wird, nicht mehr dieselbe Leistung, die es vorher war, sondern die Verschlechterung, die landet bei dem Patienten. Wenn dann gesagt wird, Kassen, die auf die Art und Weise Einsparungen erzielen, können die als Prämien an ihre Versicherten ausgeben und diese Prämien kämen ja den Versicherten zugute, ist das insofern ein schlechter Witz, weil das ja heißt, das, was bei den Leuten vorher als Leistung eingespart worden ist, das kriegen sie zum Teil dann wieder rückerstattet. Ein zweiter Punkt, an dem man sehen kann, dass die Ideologie, mit der das vertreten wird, diese Gesundheitsreform, Effektivierung zum Wohl des Patienten, eine Lüge ist. Die Krankenhäuser, die vermehrt privatisiert werden sollen und ihre neuen Fallpauschalen. Da hat der Lothar Späth in derselben Sendung dazu gesagt, ja, das ist doch gut für die Leute. Ja, ich würde doch auch nicht länger im Krankenhaus liegen wollen als unbedingt nötig. Das ist doch gut, wenn die Leute da nicht versauern lassen werden, sondern früher heim dürfen. Da tut der Mann so, als wären bisher die Leute im Krankenhaus gelegen, einfach bloß um sie vom häuslichen Herd fernzuhalten. Was tatsächlich passiert mit diesen neuen Fallpauschalen ist, Leistenbrüche werden inzwischen ambulant operiert. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal einen Leistenbruch gehabt hat und weiß, was das heißt. Da werden die Leute am selben Tag, an dem ihr Bauch aufgeschnitten wird, durch alle Schichten durch, heimgeschickt und liegen dann daheim rum. Das geht natürlich nur, wenn es dort Angehörige gibt, die die Pflege von vorn bis hinten übernehmen. Zweitens ist das oft damit verbunden, dass diese Leute wegen Schmerzen, die sich hinterher einstellen, wegen Nachblutungen wieder eingewiesen werden müssen, weil sie einfach zu früh rausgeschmissen worden sind. Da wird also die Familie des Menschen statt des Krankenhauses für die Pflege in Anspruch genommen und das wird verhandelt als Effektivierung zum Wohle des Patienten. Sie selber, die Gesundheitsreformer, die wissen, dass sie mit ihrem Steigern vom Wettbewerb die Gesundheitsversorgung der Leute drastisch verschlechtern. Und das sagen sie zum Beispiel so. Da kam im Juli ein Papier der Regierung raus, das hat geheißen Eckpunkte zur neuen Gesundheitsreform. Und in diesen Eckpunkten steht auf Seite 20 zur Gewährleistung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung auch in einem durch Einzelverträge stärker wettbewerbsorientierten Gesundheitswesen erhalten die Länderaufsichtsbehörden die Aufsichtskompetenz über die Versorgungsvertragsgestaltung und damit über die Sicherstellung der Versorgung in ihrem Zuständigkeitsbereich. Also mit diesem auch zur Gewährleistung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung auch in einem durch Einzelverträge stärker wettbewerbsorientierten Gesundheitswesen. Sagen Sie selber, dass diese sogenannte Ankurbelung des Wettbewerbs, die Sie da leisten, natürlich die Tendenz hat, die Gesundheitsversorgung zu verschlechtern. Denn es ist ja nicht nur so, dass Geschäft machen mit der Gesundheit und sich zu fragen, wie behandelt man einen Menschen nach medizinischen Kriterien optimal? Zwei verschiedene Sachen wären, sondern es ist ja so, dass die beiden Sachen im Gegensatz zueinander stehen. Das merkt man an diesen Beispielen. Ein ganz drastischer Punkt, der deswegen, weil er dauernd in der Diskussion ist, will ich den auch noch anführen, der zeigt, dass zum Wohle des Patienten Wettbewerb steigern einfach ein glatter Witz ist. Das ist die Diskussion um diese 1% Zuzahlung. Die Kassen kriegen, wie gesagt, mit der Einführung des Gesundheitsfonds gestattet, dass sie, wenn sie mit ihrem Geld nicht auskommen, von ihren Versicherten Zusatzprämien erheben können. Diese Zusatzprämien hat die SPD mit Blick auf ihr Wählerklientel sich ausbedungen, sollen 1% des Haushaltseinkommens nicht übersteigen. Um diese 1% geht seit Wochen eine erbitterte Diskussion. Und zwar deswegen, weil die CDU sagt, ja, wenn man nicht mehr als 1% zulässt, dann ist das doch gar nicht wettbewerbswirksam. Man muss die Leute, wenn die Kassen mit dem Geld nicht langen, viel höher belasten, damit ein ordentlicher Wettbewerb zwischen den Kassen zustande kommt. Viel höher belasten heißt aber, ihnen viel mehr von ihrem Geld abnehmen. Und was das für die Leute heißt, wird an dieser 1%-Regelung deutlich. Bei den AOK-Versicherten ist es so, das wird als Argument in der Debatte immer angeführt, wenn man die 1%-Regelung einführt und wenn man von einem Höchstbetrag von 15 Euro im Monat ausgeht als Zusatzprämie, dann fallen bereits 96% aller AOK-Versicherten unter diese Härtefallregelung. Also bei 96% aller AOK-Versicherten bedeuten 15%, dass das schon an der Grenze von der Überschreitung dieser 1%-Regelung wäre. 15 Euro, ja. Was auch eine deutliche Aussage darüber ist, wie weit die Verarmung in der Gesellschaft schon fortgeschritten ist. Es ist ja, und das ist hoffentlich klar geworden, gar nicht so, dass der Zweck der Gesundheitsreform wäre, mehr Wettbewerb zum Wohl der Versicherten. Der Zweck der Gesundheitsreform ist Lohnentlastung für die Unternehmen, ohne die anderen Unternehmen, nämlich die der Gesundheitsbranche, zu schädigen. Verkauft wird das Ganze immer, außer mit Effektivierung zum Wohl des Patienten. Das ist jetzt leider nötig, wir kommen nicht drum rum, weil wir so ein demografisches Problem haben. Die Leute werden immer älter. Und wenn die Leute immer älter werden, ist doch klar, dass die Gesundheit immer teurer wird und dass sich das auf Dauer keine Gesellschaft leisten kann. Dieses Argument, das ist so beliebt, dass es bei diesen Eckpunkten zur Gesundheitsreform gleich vorne auf der ersten Seite steht. Dieses Argument ist so beliebt wie verkehrt. Wenn man nämlich sagt, es ist doch klar, dass die Gesundheitskosten immer größer werden, weil die Leute immer älter werden. Das ist einerseits schön, heißt es, aber andererseits ein Problem. Denn dann wird ja alles immer teurer. Sie werden immer kränker, sie brauchen immer mehr. Und dann ist doch völlig logisch, dass es nicht mehr aufgehen kann. Dann ist es verkehrt, weil das so tut, als wäre der Reichtum, aus dem die Leute zehren, ein fester Topf. Und jetzt wird die Masse derer, die von ihm zehren, immer größer, weil sie immer älter werden. Also, so das Bild, entsteht Knappheit, mit der muss man irgendwie umgehen. Dazu muss man Folgendes sagen. Erstens ist das, dass die Leute immer älter werden, überhaupt kein Zeichen von Mangel oder von Knappheit, sondern es ist ein Zeichen von Reichtum in der Gesellschaft. Die Gesellschaft hat es offenbar hingekriegt, über medizinisches Wissen, Diagnostik, Therapien, Leute älter werden zu lassen. Zweitens ist es ja gar nicht so, dass die Alten das Problem wären. Der Lothar Späth zum Beispiel, den ich heute Abend schon mehrfach zitiert habe, ja der ist privat versichert. Der ist das Problem nicht. Der hat genug Geld, dass er mit einer Versicherung einen Privatvertrag schließen kann, die kommt für seine Krankheiten auf. Das Problem sind nicht die Alten, sondern das Problem sind die Leute, die als Lohnempfänger alt werden. Und diese Leute sind nicht deswegen das Problem, weil der Reichtum in der Gesellschaft knapp wäre. Der Reichtum ist in der Gesellschaft so viel da, dass er sich oft noch nicht mal verkaufen lässt. Und dann steht er auf Halde rum und verrottet. Also nicht der Reichtum in der Gesellschaft ist knapp, sondern die Leute, die als Lohnempfänger alt werden, die sind deswegen das Problem, weil die Krankheitskosten aus dem Lohn gezahlt werden müssen, weil das Gesundheitswesen so organisiert ist, dass die aus dem Lohn gezahlt werden müssen. Und das leistet der Lohn inzwischen nicht mehr. Und das leistet er deswegen nicht mehr, weil die Gesamtlohnsumme so gesenkt worden ist und weil gleichzeitig von oben die Direktive erlassen worden ist, die Beiträge dürfen wegen der Lohnbelastung der Unternehmen nicht steigen. Also nicht die Demografie, dass Leute immer älter werden, ist der Grund dafür, dass deren Krankheiten immer weniger zu bezahlen sind, sondern die Art, wie hierzulande Reichtum produziert wird, ist das Problem. Und diese Art der Reichtumproduktion, nämlich als Geld, als Überschuss an Geld, die der Grund des Problems ist, gibt, wie man an der neuen Gesundheitsreform sieht, gleichzeitig auch die Lösung des Problems vor. Und damit bin ich jetzt fertig. Und wenn es jetzt momentan noch keine Nachfragen, Beiträge, Kritiken oder sowas gibt, dann schiebe ich noch einen Punkt hinterher. Und zwar, die Gesundheitsreform steht ja im Kreuzfeuer der Kritik. Und zwar täglich und all überall. Und die Kritik, die es an dieser Gesundheitsreform gibt, ist durch die Bank verkehrt. Ich bringe mal ein Beispiel, weil sich das noch relativ kritisch anhört. Da wird davor gewarnt, dass unser Gesundheitswesen auf die Art und Weise zur Zweiklassenmedizin verkommt. Diese Kritik ist deswegen verkehrt, weil sie so tut, als läge das Problem und das Kritikwürdige darin, dass Leute, die aus welchen Gründen auch immer, die gar nicht näher zur Debatte stehen, krank würden, dann, wenn sie krank sind, nicht gleich behandelt würden vom Gesundheitswesen. Beispiele dafür sind der Privatpatient, der wartet 3 Tage auf einen Arzttermin. Der Kassenpatient wartet im Schnitt 9 Tage. Der Privatpatient, der sitzt in einem Wartezimmer mit Ledersesseln, hat ordentliche Zeitschriften, wird schnell durchgewinkt. Der Kassenpatient, der sitzt auf harten Holzstühlen.
Welche Arztpraxen kennen Sie? Ich kenne keine Arztpraxen mit 2 Wartezimmern für Holzbankklasse und Leder.
Ich schon, die gibt es schon.
Nee, ich bin privat passiert, aber ich kenne das nicht. Es gibt 2 verschiedene Dinge.
Die gibt's, aber das ist jetzt gar nicht mein Punkt, darüber zu rechten, ob es die jetzt gibt oder wie sehr das verbreitet ist, sondern ich wollte was drüber erzählen, wie blöd diese Kritik ist, die das sagt. Denn diese Kritik sagt doch, das Problem an dem Gesundheitswesen, das, was es zur Zweiklassenmedizin machen würde oder eventuell machen würde, wäre, dass die Leute da unterschiedlich behandelt würden. Und das ist deswegen eine falsche Kritik und eine furchtbar beschönigende Kritik, weil das Klassenmäßige am Gesundheitswesen ja gar nicht darin liegt, dass die Leute unterschiedlich behandelt werden. Das Klassenmäßige daran liegt darin, dass die gleich behandelt werden, und zwar ohne Ansehung der Ursachen, die sie krank machen. Das Gesundheitswesen, das behandelt Krankheiten generell wie Seuchen, wie von irgendwoher gekommene Zustände, die man am Menschen therapieren muss. Das interessiert sich für Krankheiten genau dann, wenn sie sich als Defekt am Menschen niedergeschlagen haben. Das fragt nicht, wo kommt das her? Kann man das abstellen? Wie kann man das abstellen? Sondern das behandelt Krankheit als Defekt am Menschen. Und zwar gleichermaßen, ob der Mensch seine Bronchitis oder seinen Lungenkrebs durch die Schadstoffe in der Fabrik bekommen hat oder ob er sie durchs Rauchen bekommen hat. Gleichgültig dagegen behandelt es alle Leute gleich als kranke Wirbelsäule, kranke Lunge und so weiter. Und genau durch diese Gleichbehandlung ist es das passende Gesundheitswesen für eine Klassengesellschaft. Denn es ist ja gar nicht so, dass das Klassenmäßige darin läge, dass das Gesundheitswesen zwei Klassen hätte. Das Klassenmäßige liegt darin, dass die Gesellschaft zwei Klassen hat. Nämlich diejenigen, die sich für den Dienst am fremden Eigentum verschleißen müssen mit all den Folgen für die Gesundheit. Und die anderen. Und wenn ein Gesundheitswesen sich überhaupt nicht drum schert, was hat die Leute krank gemacht, wenn es die einfach als Bronchitis behandelt und wieder dorthin zurückschickt, wo sie krank gemacht worden sind, ja, dann ist es passend für diese Klassengesellschaft. An einem solchen Gesundheitswesen nicht das zu kritisieren, sondern zu kritisieren, der eine liegt im Zweibettzimmer und der andere vielleicht im Vierbettzimmer, wenn es ein altes Krankenhaus ist. Ja, das ist eine drastische Beschönigung dessen, worum es tatsächlich geht.